Bevor wir starten, noch ein rechtlicher Hinweis. Die in diesem Interview enthaltenen Informationen können die Beratung durch einen Arzt nicht ersetzen. Sie sind keine medizinischen Anweisungen. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und sind nicht mit der individuellen Betreuung beim Sprechstundenbesuch zu vergleichen. Die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte deshalb immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung.
Ich freue mich sehr, jetzt Jan Kielmann begrüßen zu dürfen. Jan hat eine Berufsbezeichnung, die in Deutschland gar nicht so bekannt ist. Wir werfen sozusagen jetzt einen Blick in die Zukunft, was es in den USA schon alles gibt, und wir werden das gleich noch ein bisschen besser erklären. Ich würde sagen, er ist funktioneller Ernährungswissenschaftler und Nutrigenomiker. Und wie gesagt, wir sprechen gleich nochmal drüber, was das bedeutet. Gemeinsam wollen wir jetzt auf jeden Fall über das Thema Genetik und Epigenetik, welche Rolle spielen die Gene bei Hashimoto, sprechen. Ja, und jetzt hallo Jan, schön, dass du da bist und schön, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, gerne.
Ja, du bist uns ja heute sogar extra aus den USA zugeschaltet. Das ist ja so spannend, was man dank der Technik heutzutage alles machen kann. Und wie ich gerade schon gesagt habe, hast du eben auch in den USA deine Ausbildung gemacht und hast deswegen so Berufsbezeichnungen, die man hier in Deutschland noch gar nicht so kennt. Und deswegen würde ich vielleicht am Anfang gerne noch mal kurz mit dir klären, was bedeutet das denn, funktioneller Ernährungswissenschaftler und Nutrigenomiker?
Ja, klingt toll. Also im Grunde gibt es das vielleicht wirklich nicht so direkt in Deutschland. Also es gibt ja Ernährungswissenschaftler oder Ernährungsberater auch in Deutschland. Man könnte sagen, die Funktionellen oder die Fortgeschrittenen, die sind so eine Mischung zwischen einem Heilpraktiker und einem Ernährungsberater vielleicht. Oder wir sagen sogar manchmal zwischen einem Naturarzt und einem Ernährungsberater. Also wir haben praktisch schon in unser Studium, in unserer Ausbildung die integrative also wissenschaftlich basierte, aber integrative, ganzheitliche Schiene sozusagen direkt mit eingebaut und lernen das direkt. Also funktionelle Medizin, funktionelle Ernährungswissenschaft ist fast das Gleiche, nur dass wir keine Mediziner sind. Also wir haben nicht die Rechte, die ein Arzt hat.
Okay. Und dieses, was ganz seltsam klingt, Nutrigenomiker, vielleicht würde man es auch anders übersetzen, aber das habe ich mir jetzt mal so gedacht.
Ich finde das ein super Wort. Was es noch gibt, da dürfen wir neue Wörter kreieren. Also Nutrigenomiker, also die Nutrigenomik ist auch so ein neuer Zweig der Wissenschaft, in dem es ist ja so, dass die klassische Genetik, also wie soll man anfangen, also die klassische Schulmedizin, ne, die beachtet ja sozusagen nur die Symptome und probiert ein bisschen zu verstehen, wo eine Krankheit herkommt und hat aber bisher, also jetzt fängt sie langsam damit an, aber hat bisher oft die Genetik so ein bisschen ignoriert oder stiefmütterlich behandelt, obwohl das der Bauplan ist für unseren Körper, wo alles drin steht. Ne? Und die Genetik, die klassische Genetik, die es auch gibt, die hat sich sozusagen nur darauf konzentriert, bei welchen Krankheiten gibt es welche Genveränderungen oder welche Genmutationen. Und das ist auch nicht ganz so realistisch und entspricht nicht ganz der Komplexität des Lebens sozusagen. Und die Nutrigenomik probiert eben all das zu vereinen. Also wir wissen, es gibt eine bestimmte Krankheit, wir wissen, es gibt bestimmte Gene, die damit assoziiert sind, aber wir probieren rauszufinden, wie stark ist denn die Assoziation und kann man da was machen, kann man da was beeinflussen? Also wie beeinflussen Ernährung, Lebenswandel, Nährstoffe, Giftstoffe, Stress und so weiter, wie beeinflussen die eigentlich unsere Gene? Und es ist ein neuer Zweig der Wissenschaft, aber ich denke, das wird später Standard sein. Also wer weiß, wie lange die anderen Leute brauchen, um mitzukommen, aber in 20 Jahren oder so ist das Standard.
Das ist ja auch genau das Entscheidende eigentlich für uns Erkrankte, weil wenn uns bloß gesagt wird, ja gut, Sie haben Pech gehabt mit Ihren Genen, dann hilft uns das ja leider überhaupt nicht weiter. Dann haben wir ja das Gefühl, okay, ich kann nichts dagegen tun. Und genau diese Frage sich zu stellen, okay, kann ich da vielleicht doch etwas tun an meinen Genen, das ist ja genau das Entscheidende. Und das wäre, glaube ich, auch das, worauf so meine nächste Frage nochmal abzielt, nämlich zu erklären, was die Epigenetik genau ist, über die wir hier sprechen wollen, weil Genetik weiß jeder, okay, geht um unsere Gene, die wir so mitbringen, aber Epigenetik ist sicherlich so ein Begriff, wo sich viele nicht so viel darunter vorstellen können. Und deswegen, ja, vielleicht kannst du das erstmal kurz für uns erklären, was ist damit genau gemeint?
Genau, also erstmal gibt es die Genetik, das ist sozusagen der Bauplan des Körpers. Dann gibt es in der Nutrigenomik, gucken wir uns SNPs an, Veränderungen in der normalen Genetik, wo wir davon ausgehen, hier hat sich was verändert. Das kann entweder positiv sein oder negativ. Also es gibt auch positive Veränderungen. Das sind meistens so kleine Mini-Mutationen und die haben wir alle. Also das gibt davon Millionen und ein paar Tausend davon sind erforscht und ein paar Hundert davon sind so gut erforscht, dass wir schon darüber reden können und damit arbeiten können. Und dann gibt es die Epigenetik. Und die Epigenetik kann man sich so vorstellen, als ob die Genetik oder die Gene sind sozusagen wie die Mitglieder in einem Orchester sozusagen. Also die sitzen alle auf der Bühne und stellen das Orchester dar. Aber die Epigenetik ist sozusagen, welche Musik spielen die? Also du kannst ja mit einem klassischen Orchester natürlich klassische Musik spielen, aber du könntest theoretisch auch Rockmusik oder wer weiß, vielleicht sogar Techno nachspielen. Also wir haben relativ viel Flexibilität, was wir mit diesem Orchester spielen wollen. Und man kann sich das vielleicht ganz gut vorstellen, wenn man sich vorstellt, dass wir alle immer die gleichen Gene haben, unser ganzes Leben, aber immer komplett anders aussehen. Also der Embryo hat genau die gleichen Gene wie der Rentner sozusagen. Also vom Anfang des Lebens, von der Geburt, also von der Empfängnis im Bauch sozusagen bis zum Tod sind es die gleichen Gene, aber trotzdem verändern wir uns ständig. Also erstmal sind wir kleine Knäuel und dann werden wir Babys, und dann werden wir Embryos, dann werden wir geboren, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Erwachsene, ältere Erwachsene und dann irgendwann werden wir alt. Und das ist Epigenetik. Also die Gene verändern sich da nicht, aber wie die ausgedrückt werden und welche Gene an- und ausgestellt werden, das verändert sich ständig. Und das ist etwas, womit wir spielen können. Also,
was wir jetzt schon mehrfach gehört haben, ist ja, dass wir also doch selber einen Einfluss darauf haben, welche Gene aktiviert werden und welche nicht. Und dann ist natürlich die große Frage, ist es denn überhaupt entscheidend bei Hashimoto? Also gibt es denn Gene, von denen wir wissen, dass sie dafür sorgen, dass Hashimoto entsteht?
Also ich würde Hashimoto schon mehr als eine umweltbedingte Krankheit ansehen, also die mehr von Umweltfaktoren und Lebenswandel und anderen Dingen kommt, da können wir gleich noch drüber reden. Aber es gibt genetische Einflüsse und zwar sind die vielleicht im Moment noch nicht so spezifisch. Also wenn du jetzt direkt nach Hashimoto und Genen suchst, dann kommt noch nicht so wahnsinnig viel, aber es gibt eine Gruppe von Genen, die mit dem Immunsystem zu tun hat. Das sind die HLA, die HLA-Familie von Genen. Da gibt es mehrere. Und es scheint so zu sein, also wir finden diese Gene immer wieder bei Leuten, die zum Beispiel Lebensmittelintoleranzen haben, Autoimmunkrankheiten haben. Und da können wir schon relativ klar sagen, also dass diese Gene einen theoretisch dafür prädestinieren können, sozusagen anfänglicher zu sein für Lebensmittelallergien und für andere Geschichten. Und dann sehen wir so bei Hashimoto und bei anderen Autoimmunkrankheiten auch oft, dass da Giftstoffe mit reinspielen. Das heißt, wir könnten also davon ausgehen, dass vielleicht die Entgiftung auch eine Rolle spielt, also Entgiftungsgene. Besonders kann man, glaube ich, nachweisen, dass es einen Zusammenhang mit Quecksilber gibt. Die anderen, da sind wir gerade noch dabei zu schauen, nachzuweisen, was es für Zusammenhänge gibt. Und Quecksilber hat mit Glutation zu tun. Also dann kann man sozusagen, wenn man versteht, wie da der Zusammenhang ist, dann in meinem Kopf poppen schon die ganzen Gene auf, die sozusagen damit zusammenhängen. Also die Gene, die das Glutation herstellen, die Gene, die das Glutation dazu an den Giftstoff koppeln, um es zu entgiften. Also man kann sagen Entgiftungsgene, Immunsystemgene und dann möglicherweise auch Gene, die beeinflussen, wie gesund oder wie integer unser Bindegewebe und unsere Haut ist, weil die Darmschleimhaut, die ja letztendlich Lebensmittelintoleranzen auslöst sozusagen, ist wohl bei vielen Leuten nur eingeschränkt, ich will jetzt nicht sagen eingeschränkt funktionsfähig, aber sagen wir mal anfälliger für Schäden, sagen wir es mal so, weil es ist ja doch relativ viel. Und da gibt es verschiedene Gene, die da mit reinspielen. Also da gibt es Pumpen, die Giftstoffe rauspumpen. Wenn die nicht richtig arbeiten, dann ist zu viel Giftstoff in den Zellen und die gehen kaputt. Dann gibt es Gene für das Bindegewebe, dass die Haut und das Bindegewebe unter der Haut sehr stark und stabil ist. Also es gibt eine ganze Reihe, die da mit reinspielen. Und da gibt es auch so, wenn man weiß, welche Gene das sind, gibt es auch so Hinweise darauf, wenn man jetzt bestimmte Symptome sieht, an denen man das vielleicht erkennen kann.
Und gibt es auch so spezielle Gene, die ja wirklich so die Schilddrüsengesundheit beeinflussen oder wirklich mehr so dieses Immunsystem?
Es gibt Gene für die Schilddrüse, aber die haben oft mehr damit zu tun, wie die Schilddrüse die Schilddrüsenhormone herstellt. Also das heißt, bei Hashimoto's ist es ja so, dass eigentlich die Schilddrüse in einem Autoimmunprozess angegriffen wird. Und das hat jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel damit zu tun, wie die Schilddrüsenhormone herstellt. Es kann natürlich dann den Krankheitsverlauf beeinflussen. Aber das Hauptproblem ist ja, dass die Schilddrüse angegriffen wird vom Immunsystem. Und wir müssen sozusagen herausfinden, warum das Immunsystem das macht und dann, wenn möglich, das abstellen sozusagen.
Und gibt es auch so Gene oder Polymorphismen, die zum Beispiel vielleicht auch die Nährstoffaufnahme beeinflussen, weil man ja auch zum Beispiel immer wieder feststellt, dass zum Beispiel Selenspiegel oder Jodspiegel häufig sehr niedrig sind bei Menschen mit Hashimoto. Kann das auch irgendwie durch Gene beeinflusst sein oder liegen da eher andere Mechanismen zugrunde?
Also das kann immer durch Gene beeinflusst werden. Wir haben ja praktisch mehrere Ebenen, über die wir reden. Also wir haben die Gene, die können verändert sein und dadurch, also wir müssen praktisch von Anfang sozusagen anfangen. Also was machen die Gene eigentlich? Die Gene beinhalten Informationen über Baustoffe und kleine Maschinen, die hergestellt werden, um unsere Zellen am Laufen zu halten. Also wenn man sich das so vorstellt, dass jede Zelle im Körper, und wir haben davon ungefähr schätzungsweise in Amerika sagen wir 10 Trillionen, ich glaube in Deutsch sind das 10 Billionen, also wir haben ungefähr 10 Billionen Zellen im Körper, was ja schon mal erstmal Denkpause eigentlich bräuchte, ne? Und jede Zelle ist eigentlich so kompliziert wie eine kleine Stadt. Also ich habe früher immer gesagt, wie eine kleine Fabrik, aber das stimmt nicht. Es ist wirklich wie eine kleine Stadt. Da gibt es Transporter, da gibt es Fabriken, da gibt es Kraftwerke, dann gibt es den Zellkern mit der DNA, wo die ganze Information drin ist. Das ist so das Rathaus sozusagen. Also es ist wie eine kleine Stadt. Und die DNA ist unglaublich komplex und hat diese ganzen Informationen, um diese ganzen Maschinen zu bauen, um die ganzen Gerüste zu bauen, um die ganzen Zellen zu bauen. Und wenn wir jetzt also über diese SNPs und über diese Polymorphismen reden, dann geht es eigentlich darum, werden eigentlich diese Gerüste und Baustoffe richtig gebaut oder nicht? Und werden diese Maschinen, funktionieren die so, wie die funktionieren sollen? Oder gibt es da Fehler in der DNA, also Polymorphismen, sagen wir mal, die dafür sorgen, dass die Maschinen entweder schneller laufen oder langsamer laufen? Also das ist die genetische Ebene, ne? Und dann haben wir die Umweltebene. Und Umwelt, das muss man auch erklären, was damit gemeint ist. Also im Grunde ist für den Zellkern, für das Rathaus, wo die ganze DNA drin ist, ist im Grunde alles die Umwelt. Also natürlich gibt es erstmal die Zelle, das ist die eigene Stadt, darum kümmert sich die DNA. Und alles, was in dieser Zelle passiert, wird immer an die DNA gemeldet. Also zum Beispiel, du kennst ja diese Geschichte mit, ich überlege gerade, ob wir über Schilddrüsenhormone oder ob ich als Beispiel Insulin nehmen kann. Sagen wir mal Schilddrüsenhormon. Also ich nehme normalerweise immer Insulin, aber Schilddrüsenhormon geht auch. Also die Schilddrüse stellt Hormone her, die werden über das Blut in den Körper geschickt und gehen dann in die kleinen Kapillaren an jede einzelne Zelle ran sozusagen und geben da ein Signal. Also diese Schilddrüsenhormon ist eigentlich ein Signalgeber und dann wird an der Zelle, wird das erkannt, außen an der Zellwand, das ist sozusagen die Stadtmauer, da wird es erkannt, da stehen die Wächter sozusagen, die Rezeptoren und sagen, wir haben hier ein Signal für Schilddrüsenhormon und dann geben die das so weiter und es wird dann bis ans Rathaus weitergegeben. Ich will jetzt nicht sagen König, weil es ist wirklich eher demokratisch, also bis ans Rathaus weitergegeben und im Rathaus wird dann, ist dann sozusagen die Dienstanweisung, ich ziehe mir das jetzt gerade aus den Fingern, aber es haut gut, das ist dann die Dienstanweisung und da steht, aha, wenn ein Signal von Schilddrüse kommt, dann müssen wir das machen. Und dann macht die DNA das. Also die stellt dann eine Maschine her oder die aktiviert die Mitochondrien, stellt mal mehr Energie her oder so. Also so funktioniert alles und das ist im Grunde die Umwelt für die Zelle. Also alles ist im Grunde Umwelt. Und wenn wir jetzt irgendwelche Nährstoffe da reinkriegen, ist das ein Umweltfaktor. Wenn wir Giftstoffe da reinkriegen, ist das ein Umweltfaktor. Wenn wir da Strahlung reinkriegen, ist ein Umweltfaktor. Wenn es warm ist, ist es ein Umweltfaktor. Wenn es kalt ist, ist es ein Umweltfaktor. Wenn es hell ist, wenn es dunkel ist, also das ist alles Umwelt. Und auf alles reagiert unsere DNA ständig. Also wenn wir früher als Kinder oder vielleicht auch manchmal noch als Erwachsene irgendwo rumgesessen haben und gedacht haben, oh, uns ist langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oder sogar Leute mit niedrigem Selbstbewusstsein, oh, aus mir wird nichts und so. Man muss sich mal überlegen, was der Körper die ganze Zeit macht. In 10 Billionen Zellen, in real time, also während wir uns unterhalten, passt sich unser Körper die ganze Zeit an unsere Umwelt an. Und wir sitzen jetzt natürlich ruhig hier vom Fernseher sozusagen, vom Computer, damit unser Gehirn schön viel Energie hat und das alles so vermitteln kann. Aber das sind die Umweltstoffe. So, ich verliere mich gerade in meinen Sätzen. Aber das sind so die verschiedenen Ebenen. Und das wird eben auch von Stress, Hormonen und so weiter beeinflusst.
Weitere Informationen zu diesen sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.medumio.de.
Und wenn man eben jetzt bereits Hashimoto hat, ist es denn dann sinnvoll herauszufinden, welche dieser Genmutationen man ganz genau hat? Also hätte das so einen Einfluss auf die Behandlung oder müsste man vielleicht bei bestimmten Genmutationen sogar ganz bestimmte Dinge tun, um dann eben diese Gene wieder zu deaktivieren? Also sind das so Sachen, die man schon weiß heutzutage, ja, was man da dann ganz genau macht? Oder ist es eher so ein bisschen so, dass man sagen kann, okay, ganz egal, was du jetzt hast, der Weg ist eigentlich immer der gleiche, was du tun solltest?
Also jein, also beides ist richtig. Also ich finde vom Prinzip her, solange es bezahlbar ist und die Information gut ist, sollte eigentlich jeder mal seine Gene angucken, weil das ist unglaublich interessant. Erstens, um selber rauszufinden, warum bin ich denn so krank, aber dann auch, um selber rauszufinden, was habe ich denn noch für andere Risiken. Und dann, wenn man seine Risiken kennt, kann man sie vermeiden. Also den Gegner, den man kennt, kann man vermeiden. Wenn ich weiß, da steht immer jeden Abend um 6 ein Bulli vor der Tür, dann gehe ich halt um 5 raus und nicht um 6 sozusagen. Ne? Und kann praktisch Risiken und andere Sachen vermeiden. Und der zweite Punkt ist, dass man natürlich auch Kinder hat. Also es ist natürlich hilfreich, wenn man selber weiß, was für Risiken man hat. Und man gibt ja ungefähr die Hälfte an seine Kinder weiter und kann dann schon sehen. Also wir haben ja das Problem, dass wir viele Leute haben, die krank sind. Aber wir sind eigentlich jetzt an so einem Punkt, wo wir sagen können, wir können schon bei einem, fast schon bei einem Baby im Bauch, aber auf jeden Fall nach der Geburt können wir schon relativ schnell die Gene angucken. Und wir machen das nicht, um uns verrückt zu machen oder um verrückt zu werden, sondern um zu sehen, okay, also dieser kleine Wurm hat irgendwie ein paar Risiken und wir müssen aufpassen, dass wir seine Umwelt schon als Kind so ein bisschen optimieren. Nichts ist perfekt, aber wir können Sachen probieren zu optimieren, so gut es geht, sodass diese Risiken vielleicht gar nicht ausgedrückt werden. Also wie du vorhin schon gesagt hast, Leute sagen, ja, meine Mutter hatte Hashimoto, meine Oma hatte Hashimoto und ich habe Hashimoto. Ja, vielleicht haben alle drei Familienmitglieder diese HLA-Gene, die sie empfänglich machen für bestimmte Sachen und wir können gleich über die Details reden. Aber die Tatsache, dass sie sie empfänglich machen, heißt nicht, dass sie es automatisch bekommen müssen. Also wenn nämlich jetzt diese Umwelt optimiert ist so, dass diese Gene sich nicht negativ ausdrücken können oder sich nur sehr wenig negativ ausdrücken können, dann ist das Risiko für Hashimoto geht entweder ganz massiv runter oder es geht gegen null. Und dann hat man plötzlich zwar die Risikogene, aber nicht die Krankheit, weil man seinen Körper so optimiert, dass es funktioniert.
Wobei das, glaube ich, auch wirklich fast nur möglich ist, wenn man dann so eine Auswertung bekommt, wo einem dann wirklich sowas erklärt wird, oder? Weil ich weiß nicht so, in Deutschland, das Einzige, was ich so kenne, ist, dass man ja zum Beispiel so Krebsrisiko oder sowas bestimmen kann. Aber ich glaube, man kriegt dann doch einfach von seinem Arzt das Risiko genannt, aber der sagt doch dann nicht zu einem, was man jetzt tun kann, oder?
Also die normalen Ärzte sind da eigentlich nicht drin trainiert. Obwohl ich mir wünsche, dass, und die werden es irgendwann auch mal sein, aber noch sind sie es nicht. Dann gibt es die klassischen Genetiker, die sind auch eher darauf trainiert, einem eine Risikonummer zu sagen, die auch nicht unbedingt realistisch ist immer. Und ja, man muss eigentlich schon eine gute Beratung haben und das ist das, was wir unter anderem machen. Da gibt es jetzt auch in Deutschland ein paar Leute, also ich trainiere die unter anderem mit, damit die das lernen in Deutschland. Also ich bin 2-mal im Jahr in Deutschland und mache da Trainings, wenn ich es schaffe, vielleicht sogar 3-mal im Jahr. So dass es mehr Leute gibt, die dann zur Verfügung stehen und die das auch qualitativ gut machen. Also die jetzt nicht einfach so sagen, ah, hier ist eine Mutation und hier ist ein Supplement so oder Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Das ist nicht so der richtige Weg. Und dann gibt es jetzt neuerdings Software, da probieren wir gerade zu schauen, ob wir die in Deutschland benutzen können. Also wir haben 2 Testkaninchen, die sozusagen das schon bestellt haben. Also es ist ein genetischer Test, den kann man bestellen. Es gibt ein bisschen Probleme manchmal mit der Einfuhr und da probieren wir gerade zu schauen, Einfuhr und Ausfuhr, ob das klappt. Aber wenn das klappt, dann ist das eine Software, die basierend auf künstlicher Intelligenz, aber es ist eine private Software. Also da werden keine Daten irgendwie ausgelagert an irgendwelche Konzerne oder so. Das ist alles mit Datenschutz sehr sicher. Aber es gibt eine praktisch künstliche Intelligenz, die schon seit 17 Jahren entwickelt worden ist, von einem Naturarzt bei uns, der heißt Dr. Joseph Pisano und der hat bei uns so die beste Naturuni gegründet in den 70ern. Und diese Software kann schon relativ gut, basierend auf der künstlichen Intelligenz, einen groben Überblick geben, was mit einem so los ist und auch schon erste Empfehlungen geben. Und da wird natürlich ständig dran weitergearbeitet. Das ist unglaublich teuer, weil wir müssen die Daten da einfüttern und es müssen gute Daten sein. Aber das ist so eine erste Geschichte, wo eigentlich theoretisch jeder, also zumindest hier in Amerika, jeder könnte sich so einen Test bestellen. Der kostet im Moment $250. Und die Software gibt einem so eine Art Gesundheitsscore, also so eine Gesundheitsbewertung. Und da muss ich nochmal kurz drüber reden, bevor wir vielleicht auf die Details kommen. Aber es ist ja so, dass viele Menschen denken, ach, ich habe keine Symptome, also bin ich gesund. Also ich könnte auch einige meiner Kunden fragen, fühlst du dich gesund? Ja, ich bin eigentlich gesund, ich habe nur dieses eine Symptom. Und aus unserer Perspektive ist das ein bisschen anders. Bei uns ist das so, wir probieren zu verstehen, was funktioniert eigentlich, also was passiert eigentlich gerade im Körper und gibt es da Schädigungen? Und diese Beschädigungen können zum Beispiel auf so langsamer und niedriger Ebene stattfinden, dass wir das gar nicht merken. Also angenommen, wir haben jetzt nicht große Mengen von Giftstoffen, sondern jeden Tag nur kleine Mengen, weil die eben nicht Bioessen sind oder in der Luft oder im Wasser. Und wir merken eigentlich gar nicht, was auf der zellulären Ebene los ist. Aber die Zellen sind am Kämpfen und haben da schon Probleme. Teilweise werden die Gewebe und die Organe beschädigt, also sagen wir mal die Schilddrüse zum Beispiel. Und ich komme dann irgendwie gleich mit einem großen Kreis zurück auf deine Frage. Aber die Schilddrüse zum Beispiel ist ein Organ, die kann teilweise bis zu 70% Beschädigung ausgleichen. Das heißt, der Körper ist so programmiert und die DNA ist so eingestellt, dass wir sehr, also jede einzelne Zelle ist sehr empfindlich, aber 10 Billionen Zellen zusammen sind relativ widerstandsfähig. Und die können diese kleinen Giftstoffe und diesen Stress und diese Belastung so gut es geht ausgleichen. Nur je älter wir werden, desto weniger gut funktioniert das. Und es kann zum Beispiel bei Hashimoto sein, wenn die Antikörper nicht früh gefunden werden, dann kann es sein, dass die Schilddrüse schon bis zu 70% beschädigt sein kann, bis überhaupt mal Symptome auftauchen und bis die Antikörper gefunden werden. Und weil das so ist, ist dann wirklich die Frage, ob man das jetzt noch ausgleichen kann oder nicht. Also das war ja irgendwie deine Frage. Also wenn man da 70% Schaden hat, dann kann man es manchmal nicht mehr ausgleichen. So, oder beziehungsweise man kann es nicht mehr besser machen.
Okay. Das heißt, was? Also dann muss man sich sozusagen einfach damit abfinden, dass man eben diese Krankheit hat, diese Symptome hat, dass die Schilddrüse immer weiter zerstört wird, oder?
Also es ist so, wenn das ein Autoimmunprozess ist, der die Schilddrüse langsam zerstört und das wird irgendwann, sagen wir mal, du bist 30 Jahre alt oder so und es wird irgendwann gefunden, dann kann es sein, dass das schon jahrelang stattgefunden hat. Es kann sein, dass es schon seit dem Teenage-Alter passiert ist, aber es kann auch sein, dass es schon seit Kindheit passiert ist. Und der Körper hat immer probiert, alles auszugleichen. Also ich will jetzt nicht kein so düsteres Bild malen und sagen, man kann da nichts mehr machen, sondern das Erste, was wir auf jeden Fall machen können, ist, wir können probieren, diesen Autoimmunprozess zu stoppen und zu reduzieren. Also erstmal zu reduzieren und dann, wenn möglich, zu stoppen, sodass diese Zerstörung aufhört. Das ist das Erste. Ne? Und dann haben wir das, was von der Schilddrüse noch übrig ist, sozusagen, können wir dann probieren zu erhalten für den Rest des Lebens. Also angenommen, das sind 50, 60, 70%, dann würde ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen. Ich glaube, so 60, 70% Schilddrüse kann problemlos noch mit der Aufgabe, die sie hat im Leben, klarkommen und kann das bewältigen. Wenn es jetzt wirklich nur noch 30% ist, dann muss ich im Moment, basierend auf dem, was wir im Moment wissen, sagen, also da könnte ich jetzt nicht versprechen, dass wir diese 30% noch erhöhen können, also dass wir diese Schilddrüse dazu bringen können, sich zu regenerieren. Aber, also das ist jetzt die offizielle Aussage, aber die inoffizielle Aussage ist, dass wir schon, also dass die Mediziner schon daran forschen, wie können wir eigentlich Organe regenerieren, wie können wir eigentlich Gene so aktivieren, dass sie plötzlich, dass aus einer normalen Zelle eine Stammzelle wird oder dass sich ein Organ wieder regeneriert. Und da gibt es Hoffnung. Also ich kann jetzt nicht sagen, ja, wir können das jetzt machen und das ist so und so und ganz einfach. Aber es gibt da Forschung in Bezug auf Stammzellen, also die irgendwie injiziert werden, das gibt es. Dann gibt es Forschung in Bezug auf Fasten. Und Fasten, was länger als 3 Tage gemacht wird, aktiviert Stammzellen im Körper. Das heißt, der Körper selber produziert dann Stammzellen. Und wenn man dann, also die empfehlen hier, dass 5 Tage eigentlich so ideal ist für Fasten. Und wenn man damit fertig ist und wieder isst, dann haben sich so viele Stammzellen produziert und sich an alle Organe geheftet, die repariert werden müssen, dass wenn man dann Nährstoffe wieder zu sich nimmt, fangen die an zu arbeiten und alles zu reparieren. Also das ist super interessant. Und es gibt da auch einen Prozess, der heißt Autophagie. Das heißt, dass der Körper die Zellen, die nicht gut gebaut sind oder die er nicht gebrauchen kann oder die nicht hilfreich sind, reduziert oder abbaut. Also da, das können Zellen voller Giftstoffe sein, das können falsch gebaute Zellen sein, das können schlechte Blutkörperchen sein, das können aber auch Krebszellen sein und das können auch Autoimmunzellen sein. Also die Forschung zeigt im Moment, dass wenn man so 3x5 Tage fastet, sagen wir mal innerhalb von 3 Monaten, also 5 Tage pro Monat, dann kann man die Autoimmunzellen bis zu 50% abbauen, was ja sehr irgendwie interessant ist bei Hashimoto. Und gleichzeitig kann man die Stammzellen erhöhen und die kann man teilweise, also in den Tierstudien werden die bis 400% erhöht. Aber ich denke, bei Menschen ist es nicht so viel. Also bisher die vorläufigen Ergebnisse von den Menschen, die zeigen ungefähr eine Verdoppelung oder ungefähr vielleicht Verdoppelung oder Vervierfachung, was aber auch schon gut ist. Es kann sein, dass wir die Schilddrüse durch diese Prozesse, so wie Fasten oder Stammzellenaktivierung und später finden wir bestimmt noch andere Prozesse, es ist möglich, zumindest theoretisch, dass wir die Schilddrüse ein bisschen wieder regenerieren können. Ich will jetzt nicht sagen, wir kriegen die wieder auf 100%, aber sagen wir mal, wir haben 20-30% Funktion. Theoretisch müsste es möglich sein, das ein bisschen besser zu kriegen. Also 5 oder 10% würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, aber vielleicht gibt es da noch mehr, wir haben nur noch keine Forschung zu.
Ja, genau, das ist ja genau das, was sowohl ich als auch du sich ja zur Aufgabe gemacht hat, anderen diesen Weg zu ersparen, den man selber jahrelang gegangen ist, wo man eben überhaupt nicht wusste, wo kann ich anfangen, wo finde ich jemanden, der mir weiterhelfen kann, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Genau. Und da kann man sich natürlich sehr, sehr viel Zeit und Mühe und Verzweiflung ersparen, wenn man natürlich diese Abkürzung nutzt und jemanden, ja, also entweder den Kongress anschaut und danach natürlich sich vielleicht einen Therapeuten oder ähnliches sucht, der einem hilft, das eben dann auch umzusetzen, für sich selber den Weg zu finden, der jetzt der richtige ist. Da kann man sich unglaublich viel ersparen, so, ne?
Genau, weil die Therapeuten unter uns, die sensibel und intuitiv sind, die kriegen auch eine bestimmte Intuition. Also wenn jetzt da ein Patient bei mir im Büro sitzt, also hier in Amerika, dann kriege ich schon so eine gewisse Intuition, was da los sein könnte. Also weil ich schon so viele Leute gesehen habe und so viel Erfahrung habe und diese ganzen Zusammenhänge kenne, denke ich irgendwann, also ich habe da so Fälle, wo die Leute reinkommen und sie denken, sie haben ein bestimmtes Problem und ich merke dann irgendwann, ihr habt eigentlich ein ganz anderes Problem. Aber die können das selber gar nicht unbedingt merken, weil sie diesen Zusammenhang nicht sehen. Also das kann schon sehr hilfreich sein und einem jahrelange Sucherei und Leiden ersparen, muss ich schon sagen. Also ich will jetzt keine Selbstwerbung machen, ich probiere das wirklich zu vermeiden, aber so gute Therapeuten, die können einem wirklich gut helfen.
Da kann man sich jede Menge, ja, einfach Zeit, Recherche ersparen und einfach natürlich auch manchmal vielleicht, dass man sonst in die falsche Richtung laufen
kann. Genau, also ich denke, die Selbstrecherche ist schon gut und die ist auch wichtig. Nur eben die falsche Richtung, die kann er echt reinhauen.
Ja, super. Dann ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit heute. Und ja, auch vielen Dank an dich zu Hause. Schön, dass du hier eingeschaltet hast. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieses Interviews. Möchtest du noch irgendwas sagen zum Abschluss, Jan? Oder einfach nur einmal in die Kamera winken?
Ich kann einmal winken und sagen, vielen Dank, dass ihr diese Summits macht, damit Leute was lernen können. Damit helft ihr den Leuten wirklich sehr.
Ja, es ist auf jeden Fall ein, so ein Herzensprojekt von mir, weil einfach ich selber diese Verzweiflung erlebt habe und wie man merkt, du ja auch. Und ich glaube, das ist einfach bei den meisten so, wenn man so einen Tiefpunkt durchlebt hat und dann Wege gefunden hat, wie man doch irgendwie sich wesentlich besser fühlen kann, obwohl man gedacht hat, das geht nicht mehr. Ich glaube, das ist bei vielen Menschen so ein Wendepunkt, wo man dann irgendwie sagt, okay, ich muss irgendwie jetzt in dieser Richtung irgendwas machen und irgendwie was weitergeben. Und genau.
Ja, vielleicht sollten wir da noch ranhängen. Es gibt wirklich Leute, die sich selber heilen und geheilt werden. Also man muss wirklich praktisch der Gedanke, den man vielleicht haben sollte, ist, es muss einen Weg rausgeben. Also so war das auch bei mir. Ich bin immer so aufgewachsen zu denken, es muss eine Lösung geben. Mir haben die Ärzte gesagt, das ist irreversibel, du kannst nichts machen, wir müssen nicht operieren, du wirst dein Leben lang damit leben müssen. Und ich habe gedacht, es muss einen Weg geben und habe den dann irgendwann gefunden. Es gibt immer einen Weg. Also man muss wirklich nur suchen und suchen, suchen.
Genau, nicht die Hoffnung verlieren. Genau.
Ja.
Ja, dann jetzt wirklich tschüss, ihr Lieben. Danke.
Okay.
dich, dass du da warst. Und dann macht euch alle noch einen schönen Tag und schaut auch unbedingt in die anderen Videos rein. Tschüss!
Tschüss!
Dieser Podcast ist eine Produktion von Salutem Solutions OHG in Kooperation mit Beben Berlin. Weitere Informationen zu diesen sowie zu vielen weiteren kostenlosen Kongressen findest du unter www.medumio.de.